Das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock. Der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind Jan Küwler
und Boris Pufalla,
Redakteure aus dem Feuilleton. Heute wollen wir über scheinbar disparate, aber doch zusammenhängende Themen sprechen. Eine Initiative will ein autofreies Berlin. Nach einem ziemlich abenteuerlich bürokratischen Manifest sollen maximal 12 Fahrten pro Jahr erlaubt sein. Kann das wirklich gut gehen, mit dem Lastenrad zu Ikea und mit dem Kahn über den Landwehrkanal umziehen? Und was für ein Menschen- und Städtebild steht hinter solchen Fantasien? Vielleicht hat das ja alles mehr mit der Pandemie zu tun, als man auf den ersten Blick denken würde. Und schließlich hat der enigmatische Schriftsteller Christian Kracht einen neuen Roman, Eurotrash. Darin reist er auf den eigenen Spuren, Faserland Revisited, 25 Jahre später.
Aber leg los, Boris, du willst mich schockieren.
Ich will dich schockieren. Ich habe mir gestern den Abend um die Ohren geschlagen und mit einer Serie auf Netflix, die neu erschienen ist jetzt diese Woche, Tribes of Europa. Und das ist eine Zukunftsvision der besonderen Art. Sie spielt im Jahr 2074 in Europa, wie man sich denken könnte. Und es ist so eine typische postapokalyptische Vision. Etwas Schlimmes ist passiert. Es gab ein Ereignis, ich glaube im Jahr 2029 oder so.
Noch also, eins. Als hätten wir nicht genug Ereignisse langsam.
Ja, das ist so vor Corona halt entstanden, glaube ich. Und etwas ist passiert und seitdem ist Europa so eine Art wüstes,
eine
vormodernes Land. Also es ist nicht ganz eine Wüstenei, die Natur sieht super aus zum Teil. Es ist,
der deutsche Wald steht noch,
beziehungsweise besser denn je. Der deutsche Wald steht und es ist ganz faszinierend, weil diese Stämme, die in Europa existieren, die haben jeweils ganz eigene Ethiken ausgebildet und Lebensweisen und sind sozusagen Urvölker, obwohl sie ja überhaupt nicht Ur sind, sondern sehr Post sind.
Und, aber in den Zeiten sozusagen oder so in so Begrifflichkeiten, so der ewigen Wiederkehr, da beißen sich ja auch Ur und Post dann irgendwann in den Schwanz wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut. Also es ist ein Blick auf die nahe Zukunft oder nicht so wahnsinnig weit entfernte Zukunft. Es ist eine Serie, die ich mir dann durchgehend angeschaut habe und da wird auch viel drüber geschrieben. Sie wird auch durchaus stark rezipiert.
Ich glaube, die ist Nummer 1 auf Netflix, habe ich gesehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie hat ziemlich viel Drive. Sie hat gute, junge Schauspieler. Gerade die Hauptrolle finde ich sehr stark besetzt. Aber es ist halt auch ein unglaubliches Gemengelage, ein Pastiche, ein zusammengeknüppeltes Ding aus bisschen Mad Max, bisschen Hunger Games, Science Fiction. Es ist so zusammengeklöppelt. Und was ich lustig finde, ist, dass der Regisseur Philipp Koch sich diese Serie ausgedacht hat, ich glaube ab 2016. Man muss sagen, er ist ein ziemlich noch recht junger Regisseur, hat 1-2 Spielfilme gemacht, die auch viel beachtet wurden und dann 3 Tatorte gedreht. Und er hat sich dann Brexit angeschaut, 2016, und hat dann gedacht, so, ich muss jetzt was über das zerfallende Europa machen. Und hat das sofort gedacht. Und das finde ich insofern lustig, als dass wir sozusagen jetzt in unseren Wohnzimmern sitzen im Lockdown und eigentlich nirgendwo hin können und auch nicht geimpft werden, weil die Europäische Union es halt vermasselt hat. Und gleichzeitig hört man im Radio, Boris Johnson verkündet, im Juni werden alle Briten geimpft sein, die es wollen, oder dann werden die Corona-Maßnahmen aufgehoben. Und gleichzeitig schaue ich halt so eine Fiktion an, die mir erzählt, wenn die Europäische Union jemals auseinandergeht, dann wird alles ganz finster enden und die Leute werden an Drahtschlingen aufgeknüpft und von Faschisten in so Arenen gehetzt und es ist alles der Untergang. Es gibt nur noch 80.000 Menschen in Berlin.
Wäre das so schlimm?
Ich glaube, für viele wäre das nicht so schlimm. Und
die menschenfreie Stadt, als Vorschein der autofreien Stadt.
Es gibt echt Verbindungen dazu, weil zum Beispiel sind die Figuren in dieser Serie, also die Tribes sind entweder so Hobbit-artige, freundliche Waldbewohner, die mich total an diesen RWE-Wald erinnern, weißt du, wo die immer diese Baumhäuser bewohnen, diese Grünbewegten, die da irgendwie oben drin hocken und irgendwelche Fallen bauen.
Manchmal selber runterfallen, leider.
Also es ist so Hambacher Forst, genau. Und es ist so eine Mischung aus Hambacher Forst, Selbsterlebnistrupp in Brandenburg und alles ist so, von den Klamotten her sind die eher so erdig. Das heißt, die haben so ein bisschen Leder an, die jagen mit Pfeil und Bogen, die leben in so Gebäuden, die entweder aus Holz sind oder so wiederverwertetes Plastik benutzen, aber dann in so Buckminster Fuller Formen.
Das ist mir auch aufgefallen. Das Geodätische.
Geodätische. Und das ist so geil, weil du kannst einfach, wenn die...
Also ich habe zufällig nämlich auch schon, also wir können hier sozusagen kurz halt nur sagen, Boris hat schon alles gesehen. Ich habe nur so einen Teil der ersten Folge gesehen, die auch natürlich lang sind, wie heute alles, aber tatsächlich, das Geodätische sprang mir sofort ins Auge.
Und dazu muss man sagen, dass halt schon Hippie-Kommunen in Kalifornien in den 60er Jahren geodätische Kuppeln verwenden.
Also so komische, wer das jetzt nicht weiß, das sind so seltsame Sechsecke, ich glaube, ne? Sechseckige.
Es ist aus Dreiecksegmenten zusammengesetzt und bildet dann eine Kugel aus. Und immer wenn man sowas sieht, es ist zum Beispiel auch so die Form von der Abhörstation auf dem Teufelsberg.
Daran habe ich übrigens auch gedacht, ich glaube, darum geht's los. Die erste Szene, wo man so in das Lager so langsam reinzoomt mit so einer Drohne, beziehungsweise nicht direkt die erste Szene, da sind ja erst so drei Kiddies, die ein abstürzendes Raumschiff sehen, aber dann ist man schnell in deren Lager und dann dachte ich sofort, haben die das vielleicht hier gedreht? Aber es war dann nicht ganz, es sah doch ein bisschen anders aus, diese Struktur, als das Ding auf dem Teufelsberg, aber hat mich sofort dran erinnert.
Es ist lustigerweise, das habe ich dann nachgeschlagen, handelt es sich dabei um eine Architektur in Petrovagora, ich glaube irgendwo auf dem Balkan.
Und das ist Gora, das klingt eher tschechisch, würde ich erstmal annehmen.
Oder in Tschechien.
So wie Jelenia Gora gibt es zum Beispiel.
Das ist vielleicht eher in Tschechien, ist hauptsächlich in Tschechien gedreht.
Ja.
Und das ist nämlich eine Architektur, die so eigentlich ein Denkmal ist für irgendwas. Also aus dem Zweiten Weltkriegsdenkmal oder so. Und die ist halt so halb zerstört oder irgendwann nicht richtig fertig geworden. Und da haben sie dann gedreht. Also der Film.
Auch Uhr und Post, in dem Fall auch das Gleiche. Ein Denkmal, das nie fertig wird, ist Uhr und Post zugleich, würde ich annehmen.
Und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, also diese Tribes haben dann eine, da gibt es die ganz Bösen, die Crows, und es gibt eben die eher Guten, die Origines, was so ein bisschen klingt wie eine Kaffeehauskette, wo man nur vegane Sachen bekommt. Und die sind auch so ein bisschen so unterwegs und sind sehr naturverbunden.
Aber sie töten Wölfe, habe ich schon gesehen. Das würde sie mit heutigen Vegetariern jetzt, das würde die gegen die aufbringen.
Ja, aber das ist dann okay. Das ist dann handgemachter Tod. Das ist dann so...
Auch mit Pfeil und Bogen, ja, vor allen Dingen.
Ja, die wählen auch Pfeil und Bogen als ihre Waffen und alles ist so gesund. Es gibt Initiationsrituale. Also es hat so ein bisschen... Es ist so ein bisschen... Die sind ein bisschen die guten Indianer. Dann gibt es die Crows. Das sind die richtig böse Gesellen.
Und die sehen so aus wie so Typen, die haben wir vorhin schon uns überlegt, wie Bottrop sich so die Leute im KitKat-Club, in dem legendären Berliner Fetischladen KitKat-Club vorstellen würden.
Ja, die haben schwarze Sachen an, die haben interessanterweise offensichtlich eine Modeindustrie, denn sonst hätten sie nicht so aufwendige Kleidung und so Accessoires.
Das heißt, gut, aber da darfst du jetzt auch nicht zu nitpicky werden, weil das gilt ja für viele Fantasy- und Science-Fiction-Filme. Da fragt man sich auch, warum jetzt hier irgendwo, selbst die White Walkers in Game of Thrones, weißt du, die hatten auch immer irgendwelche hübschen Sachen an und man hat keine einzige Fabrik oder auch nur Manufaktur gesehen da oben. Das also irgendwie...
Die Ledermanufaktur.
Das läuft irgendwie.
Also das kommt aus der Ledermanufaktur und...
North of the Wall.
Die sind also auch so, die sind ein bisschen pervers. Du bist noch nicht so weit vorgedrungen, aber der Hauptprotagonist wird später zum Sexsklaven einer Fürstin, der Crows.
Okay, wow.
Und es wird
ist das die gespielt von Melika Furutan? Ich glaube, ne? Die kennt man ja auch.
Ja, kennst du die?
Doch, das ist eine bekannte Schauspielerin. Also ich würde vielleicht, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, damit wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen von der Geschichte oder so. Du hast ja so ein bisschen eben vorgestellt, also einerseits scheinst du es zu mögen, habe ich so den Eindruck, aber andererseits bist du zumindest auch etwas, sagen wir mal, nachdenklich über diesen wilden Genre-Mix und wilden irgendwie Geschmacksmix. Also da scheint das Gute und das Schlechte, das irgendwie ästhetisch Gelungene und das vielleicht unfreiwillig Campe aufeinander zu treffen.
Ja, und man sieht eben, dass es zwar aus ganz verschiedenen Sachen zusammengesetzt ist, dass sie aber nicht wirklich aufgehen. Also du hast, du merkst, dass auch die einzelnen Zitate nicht wirklich originell sind. Deswegen habe ich jetzt versucht zu sagen, also es gibt dann immer die Bösen, sind halt immer so, das sind so Magela-Nazis, die halt irgendwie schick und böse sind.
Hat auch wirklich so Mad Max irgendwie dieser Thunderdomes-Kapitels, weißt du? Also
es ist sehr nah da dran und dann hast du aber auch den Reiz, dass das halt irgendwie schon auch Europa ist. Also es ist eben nicht Australien oder eine Fantasy-Welt, sondern es ist ja Europa. Und man erkennt auch immer wieder Dinge wieder. Und ich finde, das Eindimensionale daran ist leider, dass die Figuren von vornherein erkennbar gut oder schlecht sind und dass die auch nach Ethnie quasi zugeordnet werden. Also die Originis sind alle irgendwie okay, die sind aufrecht und
da so. Da gibt es auch keinen einzigen schwarzen, kein schwarzes Schaf sozusagen bei denen, oder? Also in der ersten Folge war jedenfalls noch keins aufgetaucht.
Nee, bisher nicht. Also ich habe jetzt 6 Folgen gesehen, da habe ich es nicht gesehen. Und bei den anderen, die sind halt alle total dämonisch.
Ja.
Das ist so ein bisschen eindimensional, leider.
Das ist dann doch so ein bisschen, ne? Ich meine, du hast eben schon erzählt, dass der Brexit da so eine Inspiration gewesen sei. Diese Atlantiker, die da auch auftauchen, die ja irgendwie so ein bisschen die götterähnlichen Figuren zu sein scheinen, nach denen alle nachstreben und deren Technologie irgendwie alle haben wollen, die könnten ja die Engländer sein, die da eben auf der anderen Seite quasi im Atlantik schon wohnen und den Brexit besser weggesteckt haben als die jetzt zerfallenden Europäer auf dem Festland.
Das könnte natürlich sein. Das ist
so habe ich so ein bisschen gesehen schon tatsächlich. Und die suchen alle den Impfstoff, weißt du, in diesem komischen Cube, diesem MacGuffin, dem alle nachjagen. Da könnte ja AstraZeneca drin sein.
Das ist ein sehr guter Punkt. Da vergessen wir eine Fraktion, die eine große Rolle spielt. Das sind so europäische Soldaten, die quasi kein Tribe sind, sondern eine Art zivilisatorische Armee. Und die sehen einfach ganz normal aus, wie so KFOR-Soldaten.
Ich vermute, das sind die Leute, die jetzt die autofreie Stadt haben wollen. Die haben sich dann da zusammengeschlossen, oder?
Da kommen wir noch zu. Aber die KFOR-Soldaten sind sogar, das bezieht sich so sehr auf das alte Europa mit seiner Armee, die es dann vielleicht irgendwann gibt, dass die Protagonistin von den Originis von diesen Soldaten aufgenommen wird und dann bekommt sie eine echte KFOR-Uniform. Also so eine wahrscheinlich damals 70 Jahre alte Uniform. Und diese Leute sind alle so, das sind so pragmatisch vernünftige Leute. Das ist quasi die EU-Kommission. Und die wollen halt auch wieder Frieden, die wollen das Land wieder aufbauen, den Kontinent wieder aufbauen. Dann träumen sie davon, dass irgendwann mal wieder die Zivilisation kommen kann und so. Also das ist so die Stimme der Vernunft.
Also ein bisschen ist offenbar das Konzept, der hat so eine Art politischen Querschnitt, wahrscheinlich durchs Jahr 2016 mit dem drohenden Brexit. Und dann hat er natürlich noch weiter am Drehbuch gearbeitet. Deswegen sind vielleicht auch die Fraktionen so klar, so ähnlich wie in der EU-Kommission. Da gibt es ja auch relativ eindeutig Gute und Böse. Ne? Zum Beispiel so die Ungarn und die Polen, das sind immer die Bösen. Das will man ja jetzt nicht den Einzelnen unbedingt den Leuten, die da wohnen in den Ländern, in die Schuhe schieben. Aber so regierungsmäßig treten die immer wieder so auf. Ne? Das sind immer wieder die gleichen, die den Stunk
genau
machen.
Richtig, oder? Ja.
Und die anderen sind sozusagen die Guten. Und dann hast du noch die Identitätspolitik, die irgendwie wie so eine zweite Folie darunter liegt und die auch so ein bisschen zu Ende denkt oder einfach mal durchspielt, was denn am Ende stehen könnte, wenn jetzt alle sich in ihrer Tribalisierung, in ihre Tribalisierung verabschieden, gewissermaßen.
Die heißen übrigens Crimsons,
ja.
Diese Soldaten. Und es
also
gibt
Scharlach quasi,
ja.
Ne? Rot.
Rot und also nicht blau, halt so, das wäre zu offensichtlich, also jetzt Scharlachrot. Und es haben auch Menschen herausgefunden in anderen Medien, dass jetzt zum Beispiel die Sprache, die da gesprochen wird von diesen Crows, also von den Bösen, da gibt es dann so verschiedene Worte für Dinge, die mir jetzt nicht einfallen, die herausfallen aus dem üblichen Sprechen auf Deutsch oder Englisch in der Serie. Und das sind alles Worte aus dem osteuropäischen Bereich. Das heißt, das ist eher tschechisch-russisch.
Und übrigens, ich erinnere mich auch dran, dieser Atlantiker, den die da fangen am Anfang, der sagt dann irgendwie, etwas Böses kommt und es kommt aus dem Osten.
Das ist wirklich eine
große Gefahr, dreut aus dem Osten.
Das Böse kommt immer aus dem Osten, ja. Das wissen wir ja.
Ja, wie bei Sauron, der wohnte da auch schon.
Es ist ja nie so, dass
ja, und aus englischer Perspektive, genau, Sauron etc., es war alles Hitler-Deutschland quasi und wir verschieben das einfach. So ähnlich übrigens, das fällt mir nur gerade ein, hat sonst überhaupt nichts damit zu tun, aber einfach, weil es sehr lustig ist und genau darauf passt. Ich weiß nicht, ob du den schönen Woody Allen-Film What's New Pussycat kennst. Also Woody Allen hat noch nicht Regie geführt, aber das Drehbuch geschrieben. Er war damals, glaube ich, 30 Jahre alt. Ich erzähle Woody Allen ja, also ohne jetzt auf alle anderen Diskussionen so Woody Allen einzugehen, aber sein erster Film, What's New Pussycat, und da gibt es einen von Peter Sellers gespielten Psychiater und der heißt im Original Dr. Popovich. Oder er heißt Leiber. Er heißt Fritz Leiber und in der deutschen Synchronisation heißt er Dr. Popovich. Also die Amis und Engländer haben einen Deutschen sozusagen oder einen Österreicher vielleicht, man weiß es nicht so genau. Und natürlich in der deutschen Synchronisation schieben wir es nochmal wieder weiter in den Osten. Also immer das Böse sitzt im Osten.
Und die Stadt, wie quasi das Ziel auch so ein bisschen der Serie ist, ist Berlin. Das ist alte Berlin. Und die heißt aber irgendwie anders. Mir fällt es auch wieder jetzt gerade nicht ein, aber es ist so eine leicht russifizierte Variante. Es wird immer so ein bisschen in den Osten verschoben. Und die Idee dahinter ist dann quasi, der Regisseur meint, er hat sich von Russenmafia in Berlin inspirieren lassen. Also es ist natürlich wieder so, dass das Dunkle, das Dräuende kommt irgendwie aus den Weiten des Ostens. Und die Aufklärung kommt aus dem Westen, also die Atlantika. Ne?
Also wir wollen jetzt auch vielleicht nicht das sonst das überstrapazieren sozusagen, weil es eher unser erstes kleines Thema. Nur noch höchstens noch ein Gedanke von mir dazu, um diesen Bogen abzuschließen, den du da vorhin aufgemacht hast, mit sozusagen, wie schätzen wir das jetzt überhaupt ein? Wie ist so die Qualität? Und da dachte ich, ja, stimmt, habe ich auch alles gesehen, schon in dieser ersten Folge. Das, was du beschreibst, ist da deutet sich da schon sehr an, in diesen doch sehr geklauten Ästhetiken. Trotzdem finde ich es aber halt wirklich auch sehr cool, dass überhaupt sowas mal wieder probiert wird und eben nicht nur der nächste Tatort auch gedreht wurde, also dass diesem Regisseur auch irgendwie Geld für was anderes gegeben wurde, weil wir können es ja nicht ewig, es kann ja nicht ewig so sein, dass nur Game of Thrones und Man in the High Castle und etc. immer andere Produktionen sind. Warum machen wir nicht auch mal so lustige Sachen, selbst wenn sie so ein bisschen so halb vielleicht in die Hose gehen oder halb auch nicht. Also es ist irgendwie ganz gut. Ich gucke, glaube ich, auch weiter.
Jetzt lass uns zum nächsten Thema kommen. Berlin soll autofrei werden, jedenfalls, wenn es nach dem Willen einer ziemlich crazy Initiative geht. Und meine erste vorsichtige These ist, dass das schon eine radikale Reaktion auf die Corona-Krise zu sein scheint.
Wir müssen jetzt sofort reagieren. Wir müssen alles, wir müssen unser Leben ändern. Du musst dein Leben ändern, sonst bricht eben die Tribes of Europe-Apokalypse über uns zusammen.
Ich würde ja sagen, aber genau mit dieser Haltung endet man in einem tribalisierenden Hambacher Forst mit Menschenopfern, weil anstatt irgendwie zu sagen, ja, dann lass uns doch die Zahl der Autos reduzieren, super, kommen dann solche Vorschläge wie das, was ich jetzt kurz vorstellen will, die dann ganz radikal sagen, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings dürfen keine privaten Autos mehr gefahren werden. Und dann kam diese symbolisch heilige Zahl der Vollkommenheit, 12. 12 Fahrten privater Natur darf man aber im Jahr noch ableisten und dann irgendwann auch nur noch 6. Und ich habe mich auch gefragt, warum sind es nicht 7, warum sind es nicht 14, warum ist es nicht 11? 12, das hat auch was zu dir vollkommen, es gibt ja Zahlensymbole.
Ja, ja, eben, der Tierkreis sozusagen, ne? Mit den Sternzeichen, die 12 Apostel etc. Also es ist irgendwie so eine perfekte Zahl.
Und das ist ein ernstzunehmender Vorschlag, allein deswegen, weil er ein Volksbegehren darstellt in Berlin. Wir erinnern uns, das Tempelhofer Feld hat auch mal so angefangen.
Und die sind erfolgreich gewesen.
Die sind erfolgreich gewesen. Das ist immer noch nicht bebaut worden. Und jetzt ist der Vorgang so, dass eben diese Initiative sagt, wir möchten vom Senat von Berlin, von der Stadtregierung, ausgerechnet bekommen, was das kostet. Und wenn wir das umsetzen und dann kommt es zum Volksentscheid. Also 2023, glaube ich, käme dann wahrscheinlich eine Abstimmung und dann kann jeder Berliner und jede Berlinerin abstimmen und wenn es dann angenommen wird, dann ist es mit dem Autofahren vorbei.
Aber dann haben wir immerhin, Boris, können wir sagen, haben wir unsere Cabrios drei, vier Jahre genießen können. Das war übrigens auch ein Grund, warum Entschuldigung, wenn ich dich da nur minimal unterbreche, kannst du dann sofort weitererzählen von diesen wahnsinnigen Leuten, die das tun. Aber ich habe auch wirklich, als ich das Auto mir zulegte, schon gehandelt im Angesicht eben dieser drohenden Katastrophe. Also ich habe gewissermaßen schon in so einer Art vorauseilender Nostalgie die Zeit bedauert, da ich eben kein Auto mehr fahren werden kann, besonders keins mit Verbrennungsmotor. Mhm. Ich nehme an, deins ist ja auch noch sicherlich jetzt kein Elektrofahrzeug,
nee.
Sondern man ist noch so, ich habe auch einen Schalter und so.
Das ist auch ein altes Auto.
Ich wollte wirklich einfach nochmal, ich wollte sozusagen an diesem Kulturphänomen Autofahren und dieser ganzen Ästhetik, auch die Ästhetik des Schaltwagens, die Ästhetik des Verbrennungsmotors. Und mir ist klar, dass das natürlich nicht ideal ist, dann noch etwas hinzuzufügen. Andererseits ist natürlich jetzt unser persönliches Auto, deins und meins, und das sind ja keine wahnsinnig motorisierten Dinger, fügen da nur ein Müh hinzu, sozusagen. Wir schädigen den Planeten minimal weiter. Aber wir sind eben auch womöglich, und das hat bei mir einfach dann den Ausschlag gegeben oder überwogen, wir können eben noch teilhaben an einer aussterbenden Kultur, sozusagen. Ich fand das, und ich mache das wirklich ganz ernst. Das macht mir jedes Mal wieder Spaß, wenn ich damit durch die Gegend fahre.
Man erfährt sehr viel über das Autofahren, wenn man selber ein Auto hat. Ist auch nochmal was anderes, als wenn du Carsharing machst. Das habe ich auch ab und zu gemacht. Das fand ich auch eigentlich nicht so praktisch.
Ich finde es toll, weil du kannst es fast überall abstellen. Du musst ja nicht wieder, musst immer nur einen Weg bedenken. Du kannst also irgendwo hinfahren, dich dann betrinken und dann wieder zurücklaufen oder mit dem Taxi fahren. Das ist sehr praktisch
im Gegensatz zu meinem Auto. Ja, aber dann ist halt immer, muss man mal gucken, ob eins da ist. Aber jedenfalls, was ich meine ist, der ganze Wahnsinn des Autofahrens wird einem auch erstmal bewusst, wenn man wirklich Auto fährt. Weil es ist natürlich auch Wahnsinn, die meiste Zeit in Berlin mit dem Auto rumzugurken. Du stehst im Stau in einem Ausmaß, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also du brauchst manchmal 20 Minuten, um vom Alexanderplatz irgendwie über die Ampel zu kommen oder rechts abzubiegen in die Moltstraße oder so.
Also ich habe es mir tatsächlich auch gekauft für Fahrten aus Berlin raus. Also ich wollte eben auch so ein bisschen wie jetzt beim Preppertum, ich wollte einfach in der Lage sein, jederzeit flüchten zu können. Das ist also durchaus auch ein Fluchtwagen, dieses Teil. Es ist halt nur ein sehr angenehmer Fluchtwagen. Und in Berlin brauche ich das gar nicht so sehr. Ich wollte auch in der Lage sein, meine Familie noch besuchen zu gehen, ohne jetzt auf einen Zug angewiesen zu sein zum Beispiel oder ein Flugzeug, wo, ich meine, ich habe es auch jetzt eben am Anfang der Pandemie gekauft, wir wussten ja alle nicht, worauf das hinausläuft. Wir wissen es ehrlich gesagt immer noch nicht, mit jetzt immer mehr Mutationen, die unterwegs sind. Und ich finde es einfach wahnsinnig praktisch, eben eine Fortsetzung des privaten Raumes zu haben, wo eben keine anderen eindringen, keinen Zugriff haben, auch ihr nicht ihre Viren lassen können oder whatever. Und es ist halt einfach eine mobile Privatheit sozusagen. Das ist doch irgendwie so geil.
Ich bin Weihnachten dann auch, sind wir dann nach Hause gefahren zu meinen Eltern mit Test und allem drum und dran. Und das hätten wir nicht gemacht ohne Auto, weil ich setze mich nicht in so einen Zug, der knoppelvoll ist.
Total.
Wenn ich vorher noch einen Test gemacht habe, dann infiziere ich mich da. 3 Tage später sitze ich bei meiner Großmutter am Kaffeetisch. Das hätte ich nicht gemacht. Also da wäre Weihnachten halt ausgefallen, wäre das halt hier gewesen. Okay, aber warum? Also ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, ist es ja auch super.
Würde ich auch sagen.
Das Irre ist halt, dass das halt so billig ist, teilweise Auto zu fahren. Also es ist so, dass du, wenn du nach Kreuzberg fährst, kannst du umsonst parken. Was komplett irrsinnig ist, weil Kreuzberg natürlich voll ist mit Leuten und mit Autos. Und du parkst da einfach stundenlang für nichts. In Kreuzberg regieren seit Jahrmillionen die Grünen. Und sie kriegen es bis heute nicht hin, irgendwie mal eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen. Und das wäre ja wohl das Mindeste, ja? Und irgendwie mal zu sagen, wenn jemand mit Auto unbedingt in den Wrangelkiez fahren muss, dann zahl doch bitte 5 € die Stunde dafür. Sonst müssen wir uns gar nicht weiter unterhalten.
Obwohl jetzt natürlich, Boris, schon mit so Wort wie Parkraumbewirtschaftung, da stellen sich bei mir immer schon die Nackenhaare auf. Ich weiß, du hast da einen sehr löblichen Punkt. Aber das erinnert mich eben dann doch wieder so ein bisschen an diese Initiative hier. Also diesen Zusammenschluss von Leuten, die jetzt ja auch gleich ihre Utopie des sozusagen des neuen autofreien Lebensraums, des neuen Flaneurraums etc., was sie davor haben, aber gleich wieder in so eine Form vollendeter Bürokratie gießen eigentlich.
Ja. Danke für dieses Stichwort, weil es ist ja auch wieder, hier sind wir dann auch wieder an dem Punkt, pragmatische Lösungen sind in diesem Land nicht möglich. Deswegen haben wir auch keine schnell irgendwie 1 Milliarde Masken bestellt, sondern wir haben diese Gutscheine.
Du meinst, wir haben sozusagen immer in Deutschland entweder Atomreaktoren oder Hambacher Forst sozusagen.
Exakt, wir haben entweder Atomreaktoren oder, sag ich mal, Atavismus. Und diese Initiative ist eine Form von Atavismus, aber es ist eine Neoprimitivismus der Verwaltung. Das Geniale ist, du musst dir einfach mal den Gesetzesentwurf durchlesen, den die dort publiziert haben. Und da wird dir wirklich schlecht, weil es ist eine Mogelpackung. Es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, ja klar, private Fahrten sollten wir reduzieren. Kann man ja auch vielleicht. Berufliche Fahrten sind aber okay und das und das und das. Ausnahmen, Ausnahmen, Ausnahmen. Sondern du musst dann in Zukunft jede Fahrt oder jede Ausnahme eigens beantragen. Und da stehen dann so Sätze, da ist schon gesagt, mit welchem Stift deine Plakette ausgefüllt sein muss. Es ist wirklich eine Karikatur von Leuten, die sich so sadistische Verwaltungssätze ausdenken, um die Leute in die absolute Kontrolle zu bringen. Und das erinnert mich sehr stark daran, wie hier umgegangen wurde in Berlin am Anfang mit Corona-Leuten, also Leuten, die quasi sich irgendwie draußen bewegt haben, auf einer Parkbank gesessen haben, die irgendwie einen Kaffee trinken irgendwo. Die wurden angemahnt, angehalten, drangsaliert aufgrund von irgendwelchen verwunschenen Vorschriften, die sich niemand merken kann, also die auch jede Woche geändert werden. Und so ähnlich wird es dann in die Ewigkeit mit dieser Initiative sein. Es wird nicht so sein, dass das easy ist, dass du sagst, hey, ich habe meine Pfad Nummer 2 heute, hier ist die App, ich drücke hier auf den Knopf, dann kriege ich das freigeschaltet. Du wirst hier in wirklich Kafkaeske Verhältnisse hineingezwängt.
Sag doch mal ein kleines Beispiel zum Beispiel.
Also zum Beispiel, wenn du dann hier durchliest, das ist wirklich endlos lang. Du brauchst eine Sondererlaubnis, Sondernutzung. Da musst du dann nachweisen, dass du zum Beispiel, weil ich den Schrank, den du jetzt abholen willst, den musst du dann nachweisen, dass du den Schrank nicht auch mit anderen Mitteln transportieren kannst. Und ich meine, das alleine schon ist.
Und andere Mittel wären dann zum Beispiel, also über die Wasserwege.
Über die Wasserwege oder mit einem sehr großen Lastenrad oder mit was auch immer. Oder mit 40 Tagelöhnern, die das dann schleppen, keine Ahnung. Das ist so detailliert, alles ausgearbeitet.
Manchmal meint man dann auch, also wenn man sich das anschaut, also wie viel Seiten, Paragraphen die da schon zusammengebaut haben, dass eigentlich das gewissermaßen die eigentliche Utopie ist. Ne? Dass also dieses ganze Vorhaben nur ein Vorwand ist, um in Wirklichkeit hier so ein total toll ausgearbeitetes Papier verfassen zu können.
Man merkt, dass Leute einen Lustgewinn haben,
ja, total.
Also richtig schon masturbatorisch, ja. wenn sie das verfassen. Es ist eine lichtechte und fälschungserschwerende Plakette zu verwenden, deren Farbgebung jährlich wechselt und die zu Beginn des Jahres getauscht werden muss.
Also jedes Jahr musst du die Plakette tauschen. Ja, und auch noch lichtecht und so weiter. Ich finde also wirklich auch schön, wie sozusagen die deutsche Fantasie beflügelt wird in dieser Hinsicht. Wir kommen ja auch gleich noch zur Literatur zum Abschluss, aber wir sehen halt hier in diesem Dokument einen besonderen Aufschein, also prototypisch deutschen Literaturverständnisses vielleicht, das alles in diese lichtecht etc. Das ist eine ganz eigene Poesie, die da durchklingt. Und ich finde es einfach beeindruckend. Also eine Initiative, die, wie wahrscheinlich jeder Bekannte von denen sagen würde, so unwahrscheinlich ist. Also wir rechnen jetzt wirklich nicht damit, im Gegensatz zum Tempelhofer Feld, dass sich genug Berliner finden, die da mitmachen. Aber dieser Aufwand, die Energie, die da schon reingeflossen ist, angesichts eines so aussichtslosen Unterfangens, das auszubuchstabieren, bis eben in die Lichtechtheit, die Farbschimmer der Plaketten, das finde ich einfach beeindruckend.
Also zum Beispiel, es gibt auch Härtefallregelungen, ja. Also es ist auch immer die Umkehr der Beweislast. Es ist ja so, dass du in Berlin nicht mal einen Personalausweis bekommst im Moment. Die sind überfordert, selbst von den grundlegendsten zivilisatorischen Verwaltungsakten.
Aber das ist wieder Pragmatik. Die Regeln, die sind natürlich total in Kraft. Deswegen kriegst du ja auch diesen Personalausweis gerade nicht.
Genau, weil die Regeln befolgt werden.
Ja.
Und zum Beispiel die Härtefallregelung hier, Paragraph 13, eine unbillige Härte. Also du kannst halt schon vielleicht doch mal ein Kraftfahrzeug nutzen. Übrigens, Elektro ist eingeschlossen. Das heißt, es ist nicht nur gegen Verbrenner, es ist auch gegen Elektroautos.
Ich habe gelesen, wegen des Abriebs und der Feinstauberzeugung durch die Gummireifen.
Ja, und das heißt, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch, dass das, was für ein Leben in der Stadt eigentlich da entworfen wird. Also innerhalb des S-Bahn-Ringes, muss man ja sagen, sind die Wohnungen in Berlin teuer. Und es ist eh schon so eine Art Disneyland, wo jemand mit normalen Einkommen, das ist übrigens belegt, ne? Das habe ich im Tagesspiegel gelesen, wenn du ein durchschnittliches Einkommen hast, kannst du dir in Berlin innerhalb des Rings praktisch keine Wohnung leisten.
So. Mehr. Also es nicht war vor mehr. 10 Jahren noch anders sicherlich, ja. Aber so ist es eben jetzt.
Und das ist halt die ganzen Bullerbü-Kieze im Prenzlauer Berg, in Schöneberg, in Kreuzberg, was man halt so kennt, die liegen alle innerhalb dieses S-Bahn-Ringes. Und den möchte man jetzt noch grüner und noch besser und noch idyllischer machen. Und dann sagen die eben tatsächlich, die Leute sollen doch bitte wieder bei offenem Fenster schlafen können. Wo ich mir denke,
ich schlafe immer bei offenem Fenster, dann manchmal hört man halt was.
Aber du wohnst ja auch in so einer stillgelegten Ecke.
Schon auch in so Bullabü-Kiez.
Totaler Bullabü-Kiez. Und das ist halt auch der soziale Aspekt dieser Autogeschichte, ist halt so, die wollen einfach alles von sich fernhalten, was irgendwie mit Großstadt zu tun hat. Also wenn ich es nicht ertrage, dass Autoverkehr in der Stadt stattfindet oder dass es mal laut wird, weil die Leute feiern oder weil es irgendwie einen Aufmarsch gibt oder einen Radkorso oder so, dann muss ich doch bitte irgendwo in Brandenburg in ein einsames Haus ziehen. Dann kann ich doch nicht nach Berlin in den S-Bahn-Ring ziehen.
Ich finde halt auch noch ein anderer Aspekt, den wir noch gar nicht genannt haben. Es ist ja regelrecht sträflich, wird ignoriert in diesem Aufruf, eben die Kulturgeschichte des Autos, die Schönheit des Autos, das Skulpturale des Autos, auch eben jetzt unser, ne, von uns auch jetzt wirklich persönlich empfundenes Freiheitsgefühl. Das ist ja einerseits irgendwie mittlerweile schon zu Kitscherstaat als Klischee, so, aber andererseits ist es halt trotzdem auch wahr, ne? Und das ist ja auch eine solche Errungenschaft, die da so leichtfertig weggeschenkt wird im Prinzip, kaputt gemacht. Also ich habe nochmal reingelesen in diesen berühmten Essay von Roland Barthes, als, ne, anlässlich der Inauguration, muss man schon sagen, des Citroën DS, ne, wo er irgendwie dieses neue Auto, was da auf so einer Automesse vorgestellt wird, vergleicht. Man könnte fast hinzufügen, allen Ernstes, aber es ist eben wirklich ernst, mit gotischen Kathedralen. Diese DS, die Göttin also, aber auch in der Kurzform D und S, in der Abkürzung der sozusagen technischen Buchstabierung, da sieht er sozusagen den Gipfel des Kunstschaffens, des gegenwärtigen zeitgenössischen Kunstschaffens im Vergleich zu diesen Kathedralen. Und er führt das dann auch weiter aus und sagt damals auch, diese gotischen Kathedralen, wir sind unbekannte Baumeister, also man könnte wahrscheinlich jetzt schon nachgucken, wer die im Einzelnen gebaut hat, aber es ist eben nicht allgemeines Wissen. Und das ist beim Auto ja auch so. Wir kennen, also die meisten Leute kennen nicht unbedingt den Namen der Konstrukteure, aber es sind trotzdem Kunstwerke im öffentlichen Raum, von allen bestaunt, benutzt, sozusagen auch völlig populär insofern, in der besten Form, etc. etc. Es ist also ein unfassbar faszinierender Aufsatz. Und ich finde auch sehr traurig, dass diese ganze Dimension der Wahrnehmung des Automobils zwischen diesen Paragraphen keinen Platz hat.
Ja, es ist ja auch eine komische Ästhetik. Es ist doch gerade schön, dass Autos durch eine Großstadt hindurch fließen. Und
ach so, Jacques Tati und so weiter.
Ja, ne? Also ich meine, man muss sich auch immer vorstellen, man fragt sich dann so, was ist das für ein Bild von Stadt? Je nachdem, wo du in Berlin bist zum Beispiel, hast du ja auch Nachkriegsbebauung. Die ganze Nachkriegsarchitektur dreht sich ums Auto. Die ist von Anfang an ums Auto herumgeplant. Das kann ich kritisieren. Aber natürlich ist eine Siedlung hier irgendwo im Osten Berlins, das ist DDR, ja, hier Karl-Marx-Allee und Seitenstraßen, das ist DDR und trotzdem ist für jeden Bewohner dort ein Auto eingeplant, obwohl die gar keine Autos hatten in dem Ausmaß. Und das heißt, das war das Leitbild des Städtebaus und das allerpoetischste und irrste auch gleichzeitig, was ich seit also langem erlebt habe, war ein Besuch in Brasilia, was die Stadt ist von Oskar Niemeyer also die Hauptstadt Brasiliens. Und die ist ja aus dem Boden gestampft worden. Und da mal sich ein paar Tage oder eine Woche aufzuhalten, ist so surreal, weil die Stadt funktioniert ausschließlich mit Automobilbenutzung. Du kannst eigentlich ohne Auto nicht existieren. Und es ist so grün gleichzeitig. Also die Stadt ist viel grüner als irgendeine brasilianische Stadt, die ich kennengelernt habe. Es gibt riesige Flächen zwischen diesen Autospuren, die wie so Obstwiesen aussehen. Das ist total verrückt. Und dann hat das Ganze auch was Ornamentales. Und es ist auch gleichzeitig sehr sicher, weil eben es bringt ja nichts. Du kannst ja niemanden überfallen, wenn die alle im Auto sitzen. Also und auch in diesen riesigen Spuren immer rumfahren. Und dann ist das einfach das absolute Sinnbild der Autostadt. Und es hat natürlich Nachteile und es ist natürlich absurd auch. Aber warum muss man alles so radikal machen?
Ne? Ja, also warum immer entweder radikal alle Auto oder gar kein Auto mehr sozusagen? Warum nicht einfach das Positive übernehmen und das entsprechend gestalten? Das würde ich auch so sehen.
Insgesamt ist, glaube ich, das Problem, dass es keinen Pragmatismus gibt, sondern nur Ideologie. Und das ist halt einfach Ideologie. Die wollen halt ihr Weltbild radikal umsetzen. Und nehmen da auf nichts Rücksicht. Und das finde ich, ist aber auch etwas, was andere, die autofanatisch sind, sich auch mal als Spiegel vorhalten müssen.
Und ich meine, es gibt ja übrigens noch, also es gibt ja so ähnliche Pläne auch. Also in Paris weiß ich es auf alle Fälle. Die Bürgermeisterin arbeitet ja auch dran, glaube ich, einfach Autos zu reduzieren in der Stadt. In New York gab es Ideen, wieder zum Beispiel den Westteil von Manhattan, der ja sowieso seit vielen Jahren immer mehr ausgebaut und begrünt wird. Diese ganzen Hudson River Piers und so. Da auch diesen Westside Highway, wie er heißt, unterirdisch zu verlegen und oben dann auch entsprechende Grünflächen etc. Aber das ist natürlich letztlich ein viel utopischerer, geilerer, konstruktiver Vorschlag. Da will ja niemand Autos verbieten per se, sondern überlegt sich, wie könnte man die Stadt noch entsprechend anpassen, dass sozusagen alle zu ihrem Recht kommen. Sowohl die flanierenden Bewohner, wie eben auch diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sein wollen. Während das hier, wie du schon sagst, ist eben atavistisch. Es möchte gerne, es ist einfach rückwärtsgewandt in erster Linie und sucht das einzige Heil in der Vergangenheit. Und das ist irgendwie auch wenig inspirierend, finde ich. Also da, um das Mindeste zu sagen. Ne? Und einfach nicht, also ästhetisch nicht überzeugend insofern.
Ja, das, was an Fläche vielleicht eingespart wird, ist ja auch eher überschaubar. Und das wird dann genutzt wahrscheinlich für irgendwelche Schrebergärten.
Ja, oder selbst jetzt, ich meine, die Friedrichstraße ist ja schon gesperrt, zu großen Teilen. Mhm. Ich bin da ein paar Mal lang gefahren mit dem Fahrrad, also so richtig toll. Ja, es ist furchtbar, ne?
Es ist der Todesstoß, weil diese Straße ja sowieso immer schon zu spät kam und die ist eigentlich seit 1920 oder so abgemeldet oder noch früher als Einkaufsstraße. Das war früher eine Zeit lang der Vergnügungsboulevard in Berlin, da gab es irre viele Theater und das hat sich dann in den Westen verlagert. Dann wurde der Westen schick, also Charlottenburg und so, Townsend und ab da war eigentlich die Friedrichstraße schon abgemeldet und in der DDR
nicht mal, war sie das von der Ruhr Hochhaus wurde gebaut.
Genau, und in der DDR war sie natürlich sowieso abgemeldet und dann kam so diese kurze Zeit mit diesem Quartier 206 und diesem Protz und Prunk der 90er. Und aber ich meine, die ganze Friedrichstadt, diese ganze Gegend ist eigentlich auch furchtbar für Fußgänger, weil die Bürgersteige sind so schmal und es gibt aber auch nichts, wo man gerne sitzen will, weil das alles Blockrandbebauung ja. ist.
Also man könnte vielleicht auch kurz sagen, zu großen Teilen ist auch zum Beispiel Berlin so hässlich, dass man es wirklich am besten mit dem Auto durchfährt, weil man dann auch schnell wieder weg ist an den Einzelnen. Also wer will da schon gefangen sein zu Fuß und muss jetzt diese ganze Friedrichstraße da entlang laufen? Ich finde das auch eine Horrorvorstellung.
Ja, und es ist einfach, die Stadt ist halt so gebaut. Wir können es halt auch nicht ändern. Ich meine, wir können ja, es ist einfach auch großartig, jetzt mit dem Auto Stadtautobahn zu fahren und dann so Richtung Westend und dann über verschiedene Ebenen, Auffahrten, Abfahrten. Es ist fast so ein bisschen LA-Feeling.
Total.
Ja, lass es doch einfach so sein. Und die ganzen Kieze, wo die Leute sich dann ihre Boulabü-Welt erschaffen möchten und das sich auch leisten können, da kann man das ja auch abschaffen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man in Teilen von Kreuzberg überhaupt Autoverkehr hat. Weil das ist so kleinteilig und man hat so viele kleine Parks und so viele kleine Geschäfte, das macht überhaupt keinen Sinn.
Lass es uns dabei bewenden lassen, Boris, und zum letzten Thema kommen, in dieser heute etwas ausufernden Folge des Kulturschocks. Wir kommen zu Christian Kracht, auch einem Erschaffer, vielleicht nicht gerade von Bullabü-Welten, aber von Welten jedenfalls. Und ja auch, kann man sagen, ein großer Freund des Automobils. Jedenfalls das Reisen im Auto spielt eine große Rolle in seinen Romanen, wie mir jetzt gerade auffällt. Ich habe da auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber in Faserland ist ja immer, er hat, glaube ich, einen Triumph, den er irgendwo stehen lässt, auf Sylt. Und dann begibt er sich mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, muss man schon sagen. Also er ist durchaus auch Bahn- und Flugzeugaffin, aber eben auch mit einem irgendwann sogar geklauten Porsche Richtung Zürich. Also geklaut ist vielleicht ein großes Wort, aber ungefragt ausgeliehen von einem Freund.
Ja, jetzt wo du es sagst, ne? Ist es sehr präsent.
Also von Triumph geht's los, der Porsche ist am Ende, der bleibt dann da auch irgendwo stehen. Und auch in den anderen Büchern, 1990. Frühes Carsharing. Ja, total. Wieder mal ein Visionär, der Kracht. Und in 1979 ist er auch, geht's schon los mit einer Szene in einem Auto, wo die beiden ich glaube, iranische Grenze passieren. Ne? Jedenfalls fahren sie Richtung nach Teheran.
Es handelt sich um einen Cadillac Coupé de Ville.
Ja, stimmt.
So ist es, genau. Und wahrscheinlich, wenn wir das jetzt weiterverfolgen würden, wir würden noch mehr finden. Also die Faszination, zum Beispiel wahrscheinlich auch das Auto spüren wir ja in dieser Alternate Reality Geschichte. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, da wird nämlich geritten ganz viel. Und zwar deswegen, weil es einfach keine Autos gibt. Das ist ja auch so eine ganz seltsam konstruierte Science-Fiction-Welt. Also so ein bisschen mit Elementen von, wie nennt man es noch, Steampunk im Prinzip, mit dieser singenden Drohne etc. Also eine Welt, wo verschiedene historische Epochen gewissermaßen so auch zusammengemixt werden, vielleicht ästhetisch etwas gelungener als in den Tribes of Europe, aber spielt diese Fortbewegung zu Pferde eine Riesenrolle. Und im Grunde, ich meine, was ist das anderes als schon wieder eine Faszination? In jedem anderen Buch wäre er eben Auto gefahren, ob im Porsche oder im Triumph.
Und wie ist das in dem bisher noch nicht veröffentlichten Roman, den du aber, glaube ich,
schon. Ja, ich hab ihn schon. Ich bin auch gerade dabei, ihn zu lesen. Ich darf aber noch nichts verraten, weil es gibt eine Sperrfrist. Aber lass mich überlegen, kann man irgendwas zu Autos sagen? Ach, da kann man auch momentan noch wenig zu sagen. Es geht, ich meine, das, so viel kann man auf alle Fälle definitiv sagen, denn das ist ja auch schon angekündigt, es ist eine Art Fortsetzung von Faserland. Also auf Faserland wird angespielt, ganz am Anfang. Der Erzähler outet sich als der Autor von Faserland, ohne dass er jetzt seinen Namen nennen würde. Vorne ist auch so ein kleiner Disclaimer, ganz klein gedruckt, dass es sich natürlich um einen Roman handle, etc., etc. Aber die autobiografischen Aspekte stehen schon sehr im Vordergrund. Das Spiel damit ist enorm und es ist jetzt insofern auch eine Fortsetzung der Reise. Also selbst wenn Autos, die auch noch eine Rolle spielen, es wird auch Taxi gefahren, dann relativ viel für sehr viel Geld. Aber wie gesagt, ich darf eigentlich nichts sagen und viel gesagt habe ich ja auch noch nicht.
Aber in der Schweiz fährt man ja auch für sehr viel Geld Taxi, wenn man einfach nur zum Bahnhof will.
Das stimmt. Und wenn man dann erstmal so richtig weite Reisen noch vor sich hat, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Aber ja, es ist ein tolles Buch. Nächste Woche ist es, glaube ich, draußen. Warum kann man denn eigentlich sagen, es hat uns ja jetzt beide elektrisiert, schon wieder die Vorstellung, dass ein neuer Kracht kommt? Was glaubst du denn, woran das eigentlich liegt, dass man da jetzt eben mit besonderer Vorfreude schon drauf hinfiebert, regelrecht?
Naja, es ist so ein bisschen so, wie man bei einer Platte sagen würde, all killer, no filler. Also es gibt eigentlich kein Buch von ihm, was richtig egal wäre, was einem irgendwie gleichgültig wäre oder was schlecht gewesen wäre. Was ich beachtlich finde, weil das eigentlich doch bei einem Schriftsteller zu erwarten ist, dass auch mal ein Buch daneben geht. Aber das war bisher nicht so. Ich fand alle gut, auf sehr, sehr unterschiedliche Art.
Und er hat es ja den Leser nicht leicht gemacht, ne? Also er hat beziehungsweise immer schon Fehllektüren, wenn man jetzt mal ganz hart sein will, was natürlich jetzt ein sehr subjektives Statement ist, aber Fehllektüren immer schon angelegt in seiner Art zu schreiben. Also er hat eingeladen, ihn misszuverstehen, er hat sich nicht geäußert, er hat extreme Stilbrüche und Stilwandlungen sozusagen auch schon hingelegt. Also er hat es auch seinen Fans insofern, weder Kritiker noch Fans hat das leicht gemacht, was das ja eigentlich, diese Einschätzung von dir gerade, sogar noch unterstreicht. Also umso erstaunlicher eigentlich, dass das alles so gut gegangen ist.
Die Tendenz geht ja auch eher dazu, dass man sich übermäßig erklärt und übermäßig wenig voraussetzt und dann auch versucht, sozusagen Missverständnisse auszubügeln. Ich meine, es gibt ja auch diese Idee, dass man Lektüren jetzt Sensitivity-Readern überträgt, bevor man sie veröffentlicht.
Also irgendwelchen outgesourcten Leuten, die mal gucken, ob sich auch niemand gestört fühlt.
Genau, sowas. Also ich meine, das ist nicht, darüber will ich mich jetzt auch nicht lustig machen. Das mag auch irgendwie seine Berechtigung haben, aber die Tendenz geht schon sehr in diese Richtung. Also in das Publikum aufklären darüber, was man jetzt meint und so. Und das ist bei ihm ja überhaupt nicht so. Oder hast du da als offensichtlich besser vertrauter irgendwas zutage fördern können, was dir die Lektüre nochmal völlig anders erschlossen hat?
Naja, also ich meine, es gibt ja zumindest, also wenn man so will, gab es ja eigentlich bis zur Poetikvorlesung in Frankfurt vor 2 Jahren so 2 Krachtphasen. Ne? Einerseits die Popliteratur Faserlandphase, wo er so auf eine ganz besondere Weise wahrgenommen wurde, auch zum Teil als Teil eines Kollektivs, ne, mit diesen Tristesse Royale-Leuten in der Nähe von Benjamin von Stuckrad-Barre und aber trotzdem schon mit diesem doch recht rätselhaften Faserland, dass man aber eben, also dessen Rätselhaftigkeit sich ja auch immer noch erst erschließt. Auch bei der Relektüre ist das ja wieder total interessant. Damals konnte man das eben auch mal noch oft etwas oberflächlich abtun als eben so eine oberflächliche Reise durch Deutschland, die so als später Bret Easton Ellis Klon so ein bisschen Markennamen ab abcheckt sozusagen mit so einem Stift. Ne? Eine nach dem anderen wird genannt etc. Erschöpfte sich aber eben überhaupt nicht darin, wie man dann später feststellt. Und dann die nächste Phase, eben diese Imperium, die Toten, also der, so der klassische Christian Kracht, der dann so ein bisschen diese Experimente der Zwischenzeit hinter sich ließ und jetzt in so einem historischen Pastiche schrieb, so ein bisschen viele fühlten sich an Thomas Mann erinnert. Es wurde so raunend, es wurde imperfektisch aus diesem ewigen Präsenz von Faserland raus. Das Panorama wurde viel, viel größer. Ne? Es ging dann irgendwie Richtung Südsee und Richtung Japan. Also diese Touren um die Welt, die der Autor ja selber immer unternommen hat, die spielten oder spiegelten sich jetzt auch so richtig in dieser Literatur, auch durch die Zeiten. Es wurde eben alles sehr historisch. Und dann kam diese Poetikvorlesung in Frankfurt, wo er von seiner Missbrauchserfahrung berichtet hat, die er im Alter von 11 Jahren in einem kanadischen Institut erfahren hat. Und hat damals schon gesagt, das sei ein Schlüssel zu seinem Werk. Und sozusagen, das wäre jetzt auch so die Kurzantwort auf die, oder also die etwas halbkurze Antwort auf diese Frage. Wenn man sozusagen liest, was er bis dahin geschrieben hat. Also es gibt diese Szenen tatsächlich, also da ist mehr dran, das ist viel mehr als eine kleine Koketterie gewissermaßen. Das, von Faserland bis irgendwie zu den Toten konnte man sozusagen da nochmal, kriegt man so eine Perspektive, die wirklich alles wieder mehr zusammengebracht hat, diese scheinbare Disparatheit dieser Bücher doch wieder zusammengezogen hat. Und ich glaube, dass er das jetzt weiterführt und einfach noch extremer gewissermaßen macht. Also er selber sieht sich jetzt, das ist vielleicht jetzt die Antwort, ich musste so ein bisschen darauf hin mich erst denken, er hat sich jetzt vielleicht selber mehr verstanden als vorher, auch als Künstler, weißt du, also als Schriftsteller. Und er hat so, was ihn unterschwellig bewegt hat, was ihn irgendwie, ja, was sozusagen der Motor seiner Kunst war, wusste er gar nicht so genau. Und er hat sich davon irgendwie treiben lassen, hat dann natürlich sehr luzide Bücher geschrieben, aber der Kern war ihm nicht bewusst, glaube ich, die längste Zeit. Und das ist jetzt anders, beziehungsweise, ich will nicht mal sagen, dass es so ist, aber er ist jetzt überzeugt, dass es anders ist. Er hat jetzt, glaubt er selbst, irgendwie einen Zugriff auf diesen Kern und erörtert den direkt sozusagen und nicht mehr über Umwege, nicht mehr über Metaphern, andere Geschichten etc., sondern er taucht jetzt so richtig ein in seine Familiengeschichte, um diesen Kern da freizulegen. Und er hat ganz, ganz besonders eben mit Missbrauchserfahrungen zu tun.
Das ist sehr bestürzend und auch sehr spannend. Ich habe zwischendurch gedacht, dass er ja immer sehr hermetische Welten entwirft. Also hermetisch in dem Sinne, dass ich da nicht unbedingt mehr hereinkomme. Ne? Also 1979 ist ja, da geht ja eine Welt unter. Also der Iran wird islamisch revolutioniert. Ich werde da sein im Sonnenschein und im Schatten ist eine anders Geschichte, also eine Geschichte, die so nie passiert ist, die aber auch irgendwie in der Vergangenheit spielt, Alternativvergangenheit. Und dann Imperium mit der Südsee. Das ist zwar historisch verbürgt, diese Figur hat existiert, aber auch das ist mir überhaupt gar nicht mehr zugänglich als
ein Leser. Kokosnussesser etc. Also ist alles sehr bizarr.
Ja, nicht nur bizarr, es ist auch so, ich komme da gar nicht mehr hin. Das ist sozusagen nicht mehr Teil meiner Welt, also nicht Teil meiner Sprachwelt, es ist nicht Teil meines Referenzrahmens. Dann die Toten, was weiß ich bitte über Stummfilme, ich meine, über die 20er, 30er Jahre, Weimarer Republik habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt, aber Japan ist dann auch wieder völlig anders. Und das sind auch wieder so Räume, die nach außen versiegelt sind, die man nur über seine Prosa eigentlich zu Gesicht bekommen, so richtig.
Und es ist eben interessant, du sagst hermetisch, verriegelt und eben, wie gesagt, in der Poetikvorlesung hat er wirklich gesprochen von dem Schlüssel zu seinem Werk und auch jetzt ist im neuen Roman an einer Schlüsselstelle von einem Schlüssel die Rede. So, also ich glaube, er arbeitet jetzt wirklich auch daran, diese Hermetik etwas aufzuschließen. Das ist wirklich jetzt das aktuelle Projekt und das ist halt wirklich sehr spannend, weil er so ein Autor war, der damit einfach gearbeitet hat mit dem Hermetischen. Und wie gesagt, wie sehr ihm das auch jetzt selbst Bewusstsein gewesen sein mag oder auch nicht, ne? Also wie sehr er das durchdrungen hat. Ich weiß es auch nicht so genau.
Ja, umso spannender, dass du darüber schreibst.
Wir können noch sagen, wie es heißt auch. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das heißt
Eurotrash.
Eurotrash.
Und damit schließt sich eigentlich der Kreis
ja, zu den Tribes of Eurotrash.
Das soll der Titel dieser Folge werden.
Ja, dabei können wir es auch erstmal wieder beenden lassen, oder, Boris?
Sehr gern, Jan.
Hat Spaß gemacht. Und man kann uns hören auf welt.de und auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, darunter Spotify, Apple Podcast, Deezer, glaube ich, und was es noch gibt. Bis übernächste Woche.